こんにちは、皆さん。ブルーメ島インジェへようこそ。ホストのイナ・ニンジェとミハエル・ブルーメです。今日のテーマは、日本社会における血液型の重要性についてです。
Ja, das war japanisch, würde es bei der Sendung mit der Maus jetzt heißen. Ich dachte mir mal, im Geiste der heutigen Episode mache ich das Intro mal auf Japanisch. Dabei habe ich so etwas gesagt, sinngemäß wie: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu Blume und Inge. Wir sind Ihre Gastgeber Inan Inge und Michael Blume. Das heutige Thema lautet die Bedeutung von Blutgruppen in der japanischen Gesellschaft. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für die, die Japanisch sprechen können. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Ja, Leute, heute neue Folge. Das letzte Mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zum Thema Mimesis und Migräne. Das
Ja, vielen lieben Dank.
War eine Doppelfolge und das entstand relativ spontan, aber wir haben gesagt, wir machen das mal wieder so, weil das irgendwie gut ankam, dass Leute gesagt haben, auch unter Freunden spricht man ja eigentlich nie nur über ein Thema. Ich bin echt wahnsinnig gespannt. Ich will alles über japanische Blutgruppen wissen und werde dich danach auch ausfragen. Aber du hast selber ein Thema angemeldet.
Ja, also ich versuche ja auch immer so mit dem Zeitgeist zu gehen. Und wir wissen es alle, also die Zeiten sind wieder wahnsinnig turbulent. Es scheint immer eine Krise und ja, auf die andere zu folgen. Und du stehst ja mittendrin, ob du willst oder nicht. Hauptsächlich willst du es natürlich, nicht unbedingt in der Krise zu stehen, sondern auch ein bisschen was dagegen zu tun. Und jetzt ist es ja so, wenn man, insbesondere wenn man nicht ganz klar auf der rechten oder ganz klar auf der linken Seite steht, sondern für eine demokratische Mitte, möchte ich das mal nennen, dann darf man ja auch damit rechnen, regelmäßig auch Angriffe von allen Himmelsrichtungen zu kriegen, wenn man das so bezeichnen kann. Und viele, die dich meinetwegen auch über deine Position beneiden wollen oder eben auch nicht, wissen, dass du natürlich auch regelmäßig gewissen Angriffen, seltener körperliche, Gott sei Dank, aber definitiv nicht wenige geistige, psychologische, mindestens mal digitale Angriffe abbekommst. Du und man muss natürlich auch dazu sagen, die Familie mindestens indirekt ja auch bis hin zu Polizeischutz und all dem Kram. Ich habe das bisher immer ein bisschen zurückgehalten, so diesen Fragekatalog, einfach auch natürlich auch aus Respekt so ein bisschen für Familie und Personen selbst natürlich auch, aber nachdem jetzt Michael mir auch das Go gegeben hat, sozusagen das ist vollkommen okay, dachte ich, wir fragen, also einerseits frage ich immer und andererseits behandeln wir das Thema. Also wie gehst du eigentlich damit um? Also was treibt dich überhaupt an nach solchen, jetzt ja wieder regelmäßig was passiert, was treibt dich an, damit weiterzumachen und wie gehst du vor allem damit um?
Ja, also vielen Dank und nachdem du das letzte Mal ja auch so mutig warst, über Migräne zu sprechen als Betroffener und wir also von ganz vielen gehört haben, hey, ich dachte immer, ich bin allein oder ich habe das Problem auch und das hat mich auch ermutigt, jetzt zu sagen, okay, weil ich weiß, es von digitaler Gewalt sind ganz viele Menschen betroffen und ich sehe das tatsächlich als Teil meiner Aufgabe, auch drüber zu sprechen. Ich musste das aber lernen, weil das in der Vergangenheit, man schämt sich, man denkt als Mann, man muss da drüber stehen, man will seine Familie schützen. Und letztlich war das im letzten Jahr ein ganz arg schöner Moment, wo der mittlere Sohn, du kennst ihn, nach einer Veranstaltung zu mir nach vorne gekommen ist und gesagt hat, Papa, das war gut, ich will ein Foto mit dir. Und ich gesagt habe, nein, du weißt doch, keine Fotos mit den Kindern, Sicherheit und so weiter. Und er sagt, Papa, ich bin erwachsen, ich war bei der Bundeswehr, ich will ein Foto mit dir.
Du kannst ihn nicht ewig schützen, ne?
Ja, und ich weiß, also ich meine, wenn sich der Sohn mit dem Vater solidarisiert, weißt du, das war, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, ja, so, jetzt noch in Erinnerung, weil das sozusagen schon so lange zu unserem Familienleben dazu gehört. Also es ging eigentlich los, als wir geheiratet haben, Sarah und ich, deutsch-türkisch, christlich-muslimisch. Damals waren es ein paar Rechte, ja. Also dann kam immer mal wieder Hassmails, Drohungen. Das war dann das erste Mal, dass wir auch mal die Polizei einschalten mussten. Da hat einer so Drohungen ausgestoßen, den hat man dann aber auch gefunden. Also das ging sozusagen so langsam los. Dann gab es eine deutliche Eskalation, als ich im Irak war, also das Sonderkontingent geleitet habe für die überwiegend jesidischen Frauen und Kinder aus Kurdistan, Irak.
Wann war das ungefähr?
2015/16. Mhm. Das war ja unter Geheimhaltung, aber es wurde dann natürlich später immer bekannter und dann kamen ganz viele Angriffe von islamistischer Seite. Also das wurde dann auch so heftig, dass dann also auch wirklich polizeiliche Maßnahmen nötig waren und dann auch, ja, bei manchen Leuten hat man dann also auch wirklich gucken müssen, wo die sind und so. Also da wurde es dann schon heftig, da wurde es auch für die Familie einschränkender. Und dann als Antisemitismusbeauftragter ist es nochmal hochgegangen. Ja. Also da, seitdem habe ich rechte, linke, religiöse, säkulare, ja, der Christ, der mit einem Muslimin verheiratet ist, Jesidinnen geholfen hat und mit den Juden arbeitet, das, wenn du ein Dualist bist, der nur Freund-Feind denken kann, dann, ich verstehe das sogar, die Leute müssen einen hassen. Ja. Ich passe sozusagen, ohne dass ich das wollte, tue ich sozusagen so viel Abgrenzungen hinterfragen, einfach nur, dass ich da bin. Und natürlich haben wir ein bisschen in Baden-Württemberg den Minnesota-Effekt, was wir auch gerade in den USA sehen. Das heißt, wenn es wo besonders gut läuft, dann triggert es halt vor allem die Rechte enorm. Also das heißt, verstehst du, wenn die Leute gut zusammenleben und wenn der Sozialstaat einigermaßen funktioniert und wenn der Rechtsstaat funktioniert und so, weil das darf es ja nach einer zum Beispiel faschistischen Ideologie nicht geben. Ja, die Leute müssen sich ja hassen. Und dann hassen sie sich nicht, sondern zum Beispiel in Minneapolis war eine Sanctuary City, die sagen, wir liefern keine Flüchtlinge aus. Ja, wir entscheiden das selber und die Leute, die sich ordentlich verhalten, liefern wir nicht aus. Natürlich triggert das die Leute. Das heißt, gerade weil Baden-Württemberg zum Beispiel das Sonderkontingent gemacht hat oder weil wir einen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden haben, wir haben Polizeirabbiner, wir haben also mit den verschiedenen religiösen und ethnischen Minderheiten hier ein sehr gutes Verhältnis, auch in der Landespolitik, das triggert natürlich Hater. Deswegen ist ein Großteil des Hasses gar nicht aus Baden-Württemberg, sondern von weiter weg, teilweise sogar aus dem Ausland. Mhm. Und ich muss damit klarkommen, dass meine Familie und ich sozusagen eine Art Symbol sind, die sozusagen, wenn Leute einen Hass haben, dann einfach bei uns auskippen.
Es scheint ja auch schwierig zu sein vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man ja selbst diese Extremistinnen und Extremisten nicht auch nicht über einen Kamm scheren kann. Von dem, was ich ja mitgekriegt habe, du hast ja zum Beispiel gesagt, als Antisemitismusbeauftragter, du hast auch natürlich sehr viel Lob von den verschiedenen Gemeinden, jüdischen Gemeinden bekommen. Aber ironischerweise gibt es ja sogar von jüdischer Seite manchmal Hass auf dich, wo man ja denken müsste, also die Person ist Beauftragter gegen Antisemitismus und kriegt trotzdem Flame.
Sozusagen. Ja, also es gibt natürlich zum Beispiel auch, du hast eine israelische Rechte beispielsweise, die sagt, es sollten gar keine Jüdinnen und Juden mehr in Deutschland leben, sondern die sollen gefälligst alle nach Israel kommen und am besten ins Westjordanland, ja, und sollen da sozusagen Palästinenser vertreiben. Das heißt, für diese Leute ist es ein enormer Trigger, dass hier Jüdinnen und Juden leben und dass sie miteinander und gut leben. Also umso mehr wir uns hier anstrengen, umso größer wird der Hass dieser Leute.
Das teilen sie sich ja mit den rechten Buchstaben. Die wollen ja auch die Juden loswerden.
Letztlich sozusagen. Hast du oft zwischen zum Beispiel auch deutschen Rechtsextremisten und israelischen Rechtsextremisten, die können sich dann auf so einen Ethnonationalismus einigen. Mhm. Dass sie nämlich sagen, jede Religion bekommt oder jede Ethnie, jedes Volk ihr eigenes Land. Ja, alle Muslime sollen in die arabischen Länder, alle Christen nach Europa. Ja, das kriegen zum Beispiel Christen in Israel oft zu hören. Ja, also hau doch ab nach Italien, auch wenn es gar keine Italiener sind. Aber die sollen dann quasi alle nach Europa und alle Juden nach Israel. Dann einigt man sich quasi auf eine Aufteilung. Und manche sind dann sogar so, dass sie dann gemeinsam auf George Soros losgehen. Ja, das ist ein Liberaler, ein Holocaust-Überlebender. Ja, wir hatten es ja mal auch von ihm, der quasi auch ein Schüler von Karl Popper ist. Mhm. Und dann wird der als Verschwörer dargestellt. Ungarn beispielsweise. Ja, ganz klassische antisemitische Topoi, genauso auf der Linken. Da hast du dann also zum Beispiel auch Linke jüdischer Herkunft. Judith Butler ist beispielsweise so ein quasi ein bekannteres Beispiel, die dann plötzlich sagen, ja, Israel ist eine Kolonialmacht und darf gar nicht bestehen und die Hamas ist ja nur Widerstand. Das heißt, Selbstverständlich, egal welches Volk und auch egal welche Religionsgemeinschaft, du hast immer auch Extreme dabei. Du hast zum Beispiel im Bereich der jüdischen Religion, du hast die Ultraorthodoxen, die keinen Wehrdienst leisten. Ja, die sagen, erst der Messias darf den Staat Israel eigentlich gründen. Ach,
stimmt.
Und dann hast du also Leute, die wirklich streng jüdisch sind, aber die zum Beispiel in New York Mamdani unterstützt haben. Also den Kandidaten der demokratischen Linken. Also der
ganz auch noch Moslem.
Genau, Moslem, ja. Muslim, Link, und quasi dann unterstützt plötzlich ein streng religiöser Jude quasi den. Also das heißt sozusagen, das hast du immer und quer durch alle Gruppen. Und deswegen ist es in der Mitte gar nicht so gemütlich, wie manche Leute meinen. Mhm. Manche Leute meinen, in der Mitte, da mag dich ja jeder. Im Gegenteil, wenn du in der Mitte stehst, dann tust du ja all diese Abgrenzungen quasi herausfordern. Das heißt, für einen deutschen Rechtsextremisten, der hier keine Juden mehr haben will in Deutschland oder keine Jesiden haben will, bin ich genauso ein rotes Tuch wie zum Beispiel für einen kurdischen Extremisten, der sagt, wir wollen einen eigenen Staat und das sollte keine Kurden oder einen israelischen Rechtsextremisten, der sagt, es sollte keine Juden in Baden-Württemberg geben. Mhm. Also die Radikalen werden sich dann, wenn du wirklich in der Mitte stehst, wirst du immer angegriffen werden. Harmloseres Beispiel, meine Arbeiten Religion, Hirnforschung, Religion, Evolution. Für ganz streng Religiöse bin ich ein Atheist, weil sie sagen, der arbeitet ja mit Evolution und der arbeitet ja mit Biologie. Und für ganz antireligiöse, Antitheisten bin ich quasi ein Fundamentalist, weil ich bin ja religiös. Also verstehst du, in der Mitte ist es, du merkst, dass du in der Mitte bist, wenn dich die Radikalen von allen Seiten angreifen.
Ja, du hast ja auch in deiner Landtagsrede dich verabschiedet mit Gott schütze sie alle
oder
irgendwie sowas.
Ja, genau.
In der Richtung. Würde man ja jetzt als klassischer Atheist nicht unbedingt von sich geben wahrscheinlich. Ja, also das mit der Mitte, das kann ich absolut nachvollziehen. Das fühlt sich meist etwas gemütlicher an, weil man irgendwie sagt, ja, und steht irgendwie dazu. Oder der Eindruck ist aber, der häufig entsteht bei den Menschen, man kann sich einfach nur nicht entscheiden oder man will sich nicht entscheiden, weil man das für eine Seite muss. Aber ich glaube, so eine gesunde Mitte zeichnet sich durch ihre Differenziertheit einfach aus. In meinen Vorlesungen zum wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel, da habe ich auch einen Anteil etwa zum Thema Erkenntnistheorie. Da steckt viel Philosophie drin. Ich versuche das, weil es jetzt Bachelor ist, immer ein bisschen kleiner zu halten. Aber Kernessenz ist, Wissenschaft muss ja eigentlich zwangsläufig irgendwo in dieser Mitte stattfinden. Denn alles andere würde implizieren, dass es immer eine Variable zu einer Erklärung gibt. Und das Leben ist weit zu komplex, um eine einzige Variable zu nehmen, um zu sagen, wenn ich das da beseitige, dann bin ich quasi all meine Probleme los. Spätestens dann, wenn du merkst, dass du mit der rechten Extremen oder der linken Extremen auch irgendwas gemeinsam hast in deinen politischen Überzeugungen, solltest du nochmal nachdenken, ob das der richtige Weg ist, den du einschlägst. Ich finde es immer wieder wahnsinnig, wie du das trotzdem schaffst, so in dem Spagat. Du bist ja, ich habe ja bisher immer wieder gesagt, du bist ein Konservativer wegen CDU. Du hast es ja klargestellt, dass du zum ökologischen Flügel gehörst. Ein neueres CDA-Mitglied ja auch. Das hat ja zumindest einen leicht linken Hauch, aber immer noch natürlich sehr in der Mitte verankert. Dennoch sehe ich, also habe ich natürlich erstmal großen Respekt davor. Gleichzeitig wüsste ich nicht, ob ich in der Lage wäre, so etwas zum Beispiel durchzuhalten. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich sage, für mich selbst wäre ich natürlich irgendwo bereit, ja, für meine Überzeugungen, wie ich sage, zu sterben, aber zu kämpfen zumindest. Mich in dem Sinne auch Angriffen auszusetzen, solange sie nicht gewaltsam sind. Aber spätestens dann, wenn halt Familie dabei ist, die ja auch sogar meinetwegen sagt, nee, lass dich davon nicht unterkriegen, mach einfach, wir stehen hinter dir, hätte ich ja auch Riesenhemmungen. Aber das tust du ja nicht. Das machst du ja nicht.
Also es ist so, ich werde jetzt auch im Februar wieder die Kolleginnen treffen von Hate Aid. Vielleicht hast du es verfolgt. Die sind ja von der Regierung Trump jetzt sanktioniert worden. Mit Einreiseverbot und angebliche Terroristinnen, völliger Schwachsinn. Aber ich habe das selber erlebt. Bei mir war es 21, glaube ich, auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Da kam ich auf so eine Wiesenthal-Liste, so eine Prangerliste. Ja, da waren vor mir auch schon Obama drauf und Heusgen, ein deutscher Diplomat. Also ich war da nicht der Erste. Aber diese Leute greifen einen gezielt so an. Also die nutzen zum Beispiel gezielt Feiertage, weil du dich da nicht gut wehren kannst. Du erreichst niemanden, keine Anwälte, keinen Pressesprecher. Und die Angriffe gehen ins Private. Also auch Leute, die dich mögen. Und du hast es selber erwähnt, diese Befangenheit, ja, dass man noch fragt, ist da jetzt was dran? Ja, soll ich ihn da drauf ansprechen? Das heißt, als Betroffene von digitaler Gewalt oder als Betroffene kann es sein, du bist irgendwie sonntags mit der Familie beim Kuchenessen und plötzlich kommt das Thema auf. Es gibt quasi keinen Ort mehr, wo du wirklich sicher sein kannst. Und das wissen die natürlich. Also die versuchen dich anzugreifen, in die Ecke zu treiben und dass du Fehler machst, ja, dass du Panik kriegst, dass du zusammenklappst. Ja,
dass du dich überhaupt rechtfertigst.
Genau, also es gibt sogar einen Anwalt, der nennt sich gerne Star-Anwalt. Jetzt geht er auch gerade gegen Daniel Günther beispielsweise, hat er angekündigt, dass er ihn auch gegen ihn vorgehen wird. Der hat das auch bei mir immer wieder gemacht. Also der hat mich auf der einen Seite beleidigt und Blogposts geschrieben, Blume grüßt und so weiter, wo wirklich sexualisierter Schwachsinn drin steht, ja, also mich sozusagen gezielt auch als Mann und als Familienvater angreift. Wenn ich aber was erwidert habe, wenn ich gesagt, das stimmt gar nicht, kam sofort eine Klage. Also immer wieder vor Gericht und so. Und da ist natürlich, ich verstehe da alle, die sagen, okay, dann ziehe ich mich zurück. Das kann ich nicht, ja. Aber ich denke mir, ja gut, ich habe ja den Auftrag, mich hinzustellen und ich habe ein tolles Team und ich habe eine starke Familie. Und deswegen, ich habe im Irak keine Angst gehabt, da fange ich doch nicht in Baden-Württemberg damit an. Deswegen stelle ich mich da hin und wenn es dann halt 4 Jahre dauert, kämpfe ich halt 4 Jahre, verstehst du? Dann gehen wir halt durch die Instanzen und insgesamt bin ich mit den Gerichtsurteilen dann meistens auch sehr zufrieden. Aber deren Berechnung ist quasi darauf, dass natürlich die allermeisten Menschen, wenn du an Ehrenamtliche denkst, wenn du an Leute denkst, die vielleicht auch ja die Ressourcen gar nicht haben oder die Zeit gar nicht haben, dass die allermeisten Leute dann zusammenklappen. Das heißt, ich sehe das schon als meine Verpflichtung, tatsächlich mein Gesicht hinzuhalten und nicht nachzugeben. Es war auch ein Moment, wo einer dieser Hater, Weintal, der hat sich sogar das israelische Generalkonsulat von dem distanziert, weil er wirklich, der hat einmal auf X damit geprahlt, nachdem sich ein Journalist vom Spiegel suizidiert hatte. Das war so ein Journalist vom Spiegel, der hat sich suizidiert und dann hat er damit geprahlt, er wäre daran beteiligt gewesen. Und das war für mich ein Moment, wo mir klar geworden ist, selbst wenn ich zurücktreten würde, was ich nicht vorhabe, und den Gefallen werde ich denen und niemandem tun, ja, ich kämpfe, aber das würde nicht aufhören. Verstehst du? Also wenn ich, es gibt für mich keinen Rückweg mehr. Wenn ich zurücktreten würde, weil es mir zu viel wird oder weil ich es psychisch nicht bestehe, würden die erst recht nachsetzen, würden, was weiß ich, die Ärzte, wo ich in Behandlung bin, angreifen, würden sich über mich lustig machen. Bei wirklich radikalen Dualisten von rechts, links, religiös, säkular, denen geht's nicht drum, den Gegner diskursiv zu stellen. Die wollen den Gegner fertig machen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt nun mal leider eine Person des öffentlichen Lebens geworden und mir ist klar, möglicherweise bis ans Ende meines Lebens werde ich solche Angriffe haben. Und dann glaube ich, das Beste, was ich machen kann, ist es würdig damit umzugehen, mir Hilfe zu holen, so wie wir es machen, offen drüber zu sprechen, aber mich nicht einschüchtern zu lassen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir haben nämlich in der Vergangenheit ja oft schon über das Führen von politischen Debatten ja auch mal gesprochen. Wir kommen ja streng genommen aus unterschiedlichen Lagern. Wir haben auch viel mit Menschen zu tun, die auch aus unterschiedlichen Lagern und Parteien sind, verstehen uns natürlich trotzdem auf einer menschlichen Ebene. Man kann ja sagen, die demokratischen Parteien, die haben schon einen gewissen produktiven, wenn auch nicht immer zurückhaltenden Ton. Aber das war ja der Punkt. Wir haben ja immer gesagt, eine Diskussion, gerade im politischen Rahmen, findet ja unter Gegnern höchstens statt, nicht unter Feinden. Das war so die große Unterscheidung. Plus, es war ja immer auf einer professionellen, also im buchstäblichen Sinne, auf einer Job-Ebene. Man hat über Politik, man hat über Inhalte gesprochen und sich auch gestritten. Und vielleicht war man einer Meinung, vielleicht auch nicht, aber am Ende des Tages hat das dann ja niemanden gekümmert, insofern, als dass das ja kein, ich sag's mal so, Angriff dann ist. Was ja hier passiert, häufig mit dir, ich krieg ja höchstens ein paar Schrapnellen ab, so, das ist kaum der Rede wert, ist ja auf einer persönlichen, auf einer menschlichen Ebene. Das sind diese Ad hominem-Argumente, die dann kommen, was dann immer völlig am Kern vorbeigeht, sondern auf die Person zugeht. Ich habe natürlich, logisch, viele von diesen doch wahnwitzigen, nennen wir es mal Angriffen, dann mitbekommen, wo ich dann selbst mal sehr irritiert bin, wo ich dann selbst auch immer kurz davor stehe, mich einzuschalten und reinzuspringen, weiß aber dann, und da hast du mir auch einiges beigebracht vor dem Hintergrund, Trolle soll man natürlich nicht füttern, sonst werden sie noch hungriger wahrscheinlich am Ende des Tages. Und ich finde es halt faszinierend, weil ich glaube nicht, dass dich der Job derart reich macht, dass du sagst, okay, ich würde mich und gegebenenfalls meine Familie in der Form weiteren Gefahren aussetzen.
Ja, also als wir geheiratet haben, war ich ja noch Banker. Ja, also ich habe ja Bankausbildung, Sarah und ich. Also wir haben uns das nicht ausgesucht. Und dann wusste plötzlich jedes Mal, wenn dann irgendwie ein Konflikt war oder ein Anschlag oder so, dann hieß es, ah, das christlich-islamische Paar, wie leben Sie denn den Frieden? Dürfen wir bei Ihnen zu Hause filmen? Ja, und wir mussten dann auch selber lernen, was sozusagen, okay, ist einerseits, natürlich sind wir für Frieden, aber wir sind ein normales Ehepaar. Also wir sind keine Celebrities, die sich irgendwie einen Masterplan aufgestellt haben, wie sie jetzt interreligiös leben. Und beispielsweise haben wir dann, das weiß ich noch, nach 11. September haben wir damals einen Journalisten erlaubt, er darf zu uns kommen, aber keine Bilder von den Kindern. Also ja, da gibt's, also wir haben quasi experimentieren müssen, wie wir quasi damit umgehen. Und dann entstand auch das Buch Eine Blume für Sarah. Das war ein befreundeter Journalist, der nach dem Sonderkontingent dann eben gesagt hat, er möchte die Geschichte quasi von uns aufschreiben. Und viele Leute haben ja auch ein positives Interesse. Oder es gibt zum Beispiel ganz viele junge Leute, die sind ein interreligiöses Paar, ja, und die haben uns dann gefragt, wie habt ihr das mit den Kindern gemacht und Taufe, Segnung und so weiter und so fort. Und das heißt, du musst immer überlegen heutzutage, was gibst du von dir in der Öffentlichkeit preis, wissend, dass du dich damit aber auch angreifbar machst. Der einzige Punkt ist allerdings, wenn du es gar nichts von dir preisgibst, wirst du auch angreifbar. Also wenn jemand, das habe ich neulich auch im Gespräch mit muslimischen Funktionären gehabt, dann haben welche gesagt, ja, Michael, du wirst schon so viel angegriffen, ich traue mich gar nicht in die Öffentlichkeit. Dann habe ich gesagt, weißt du, dann kann halt jede Person über dich behaupten, was weiß ich, du würdest Fahrräder stehlen. Ja? Und dann steht das im Internet. Und wenn von dir selber nichts zu finden ist, dann ist das die einzige Information. Das heißt, leider ist es so, dass sich durch diese digitale Verschiebung der Öffentlichkeit und nochmal durch KI immer wichtiger wird, was über dich im Internet steht. Und meine Empfehlung deswegen an alle ist, wenn du die Möglichkeit hast, geh ins Fediversum. Blogge, schreibe, definier dich selber. Zeig und entscheide selber, was du von dir zeigst und wo du auch deine Grenze ziehst. Denn ansonsten wirst du beschrieben sozusagen. Ja, das heißt auch, wie wir zum Beispiel, du hättest ja auch sagen können, nee, du willst kein Bild, du willst nur Ton. Ja? Aber selber zu kontrollieren, okay, da öffne ich mich oder über Migräne spreche ich. Aber auch zu sagen, nee, also unsere Ehefrauen gerne, aber unsere Kinder zum Beispiel kommen nicht vor die Kamera. Also selber zu definieren, wo wir die Grenze ziehen, das halte ich für ganz arg wichtig.
Okay, das ist ja... Es ist ja häufig so, dass Leute dich ohne zu kennen, ja, fast ausschließlich so, ohne zu kennen im Grunde versuchen zu beschreiben im Netz. Ich habe ja, wie gesagt, schon einiges über dich gelesen, zweifelhaft, dass wer wirklich morbides Interesse hat, bitte gebt's ein, sucht. Aber er guckt natürlich auch immer nach den Quellen selbst und schaut auch ein bisschen nach den Gegendarstellungen. Ich fand's interessant, weil das muss ich auch erwähnen, ich habe eines Tages einen Teams-Call gekriegt von irgendjemandem bei uns an der Hochschule, den ich gar nicht kannte. Ich meine, wir sind eine gigantische Hochschule, aber deswegen, das muss noch nichts heißen. Und da war die Bitte gewesen, weil ich nicht rangehen konnte, möglichst schnell zurückzurufen. Ja, es gäbe da was, müssen Sie unbedingt mit mir klären. Da habe ich natürlich auch ein bisschen Panik gekriegt, dachte, oh mein Gott, was passiert und hier und da. Und dann kam er zurückgerufen, war jemand aus dem Legal-Team bei uns gewesen. Da dachte ich, mein Gott, was kann da jetzt wirklich passiert sein? Sagen, ja, und hier Antisemitismus-Vorwürfe und den ganzen Kram. Und wenn man so ein bisschen aussieht wie ich, dann liegt es nicht allzu weit entfernt, vielleicht da unbedingt auch zu glauben.
Ah, das tut mir leid. Danke.
Das ist auch gar kein Vorwurf. Das war so das erste Mal, dass sowas mir da wenig passiert ist. Und natürlich mit lauter obskuren Links zu sehr, sehr grenzwertigen Berichten, Aussagen, komische Quasi-Zeitungsbericht, also meistens so rechte Dinger, wo ich zu den Leuten meinte, guck mal, also schaut mal bitte diese Quellen an, das ist jetzt kein Stern und so weiter. Sag, ja, aber da wird doch bestimmt was dran. Moment mal. Und dann hatte ich dir ja geschrieben, so bla bla, hier, guck mal, ich krieg gerade ein bisschen hier die Sprühflecken ab von dem Gekote da drüben. Hast du mir relativ schnell einen guten Link von einer seriösen Seite dann natürlich geschickt, hier, das, wo es dann eben hieß, Dr. Blume macht alles gut, in dem Sinne, alles richtig, den rübergeschickt und meinte dann auch, Freunde, Da gibt es gewisse Trolle und Stalker und alles. Kann sein, dass Sony das letzte Mal war. Ignoriert das doch einfach in Zukunft. Die haben das auch sofort dann eingesehen, haben mich seitdem auch nie wieder kontaktiert. Ich bin mir sicher, die haben trotzdem immer noch mal ein, zwei Mails gekriegt. Aber dass ihr auch schon mal alle die Info habt, das wird in Zukunft einfach ignoriert und gescheitert.
Ja, und ich meine, also zum einen ja, alles gut. Natürlich, alle Menschen machen Fehler, ja, das ist klar. Und es muss ja auch immer möglich sein, Kritik zu üben. Also es muss ja mich niemand toll finden. Man kann meine Arbeit schlecht finden, man kann meinen Ansatz schlecht finden.
Ja, klar.
Es gibt Leute, die sagen, jetzt kümmert er sich um erneuerbare Friedensenergien. Ja, gut, das sind weniger geworden, weil inzwischen kapieren, spätestens seit Venezuela, kapieren eigentlich alle, dass Öl und
man meinen.
Ja, dass Öl den Iran finanziert und auch die Diktatur in Venezuela, egal. Aber verstehst du, niemand, also eine inhaltliche Kritik habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Das, niemand muss mich gut finden, sondern die Angriffe ins Persönliche, die gehen halt nicht.
Genau.
Und es ist tatsächlich, wie du sagst, die meisten der Angreifer kennen einen gar nicht. Es war witzig, ich war mal am Flughafen und da war ein älterer Mann, der kurz Hilfe gebraucht hat. Und dann war das Henrik Broder. Wenn ich nie vergessen. Und der war ganz erschrocken, dass ich dann plötzlich mal vor ihm stand. Und wir haben uns prima unterhalten. Und er war sehr freundlich, vielleicht ein bisschen erschrocken, dass der Typ, den er da immer wieder angekauft hat, plötzlich vor ihm stand, dass ich auch noch nett war. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, also warum soll ich da jetzt irgendwie, ich habe ihm dann mit seinem Koffer geholfen und dann ihm einen schönen Urlaub gewünscht. Wir haben sogar ein gemeinsames Foto dann gemacht. Ich habe es aber nie veröffentlicht, weil ich mache sowas nicht. Ich meine, das ist, selbst wenn mich jemand auf der persönlichen Ebene angreift, das ist nicht mein Ding, dass ich da zurückkoffere. Lieber Herr Broder, alles Gute, machen Sie ruhig weiter. Das ist doch, Sie waren ja mal richtig, Sie waren ja mal, also er hat mal tolle Bücher geschrieben. Ich habe ihn wirklich, es gab eine Zeit, da habe ich ihn gerne gelesen. Und also ich kann den Leuten nicht wirklich böse sein und muss ich ja auch nicht.
Wegen inhaltlichem würde ich
also das heißt, nicht. Die Trolle meistens, das ist, manche haben auch richtig Angst, dich kennenzulernen, weil natürlich ist es für sie leichter, auf dich einzuschlagen, ja, wenn sie dich gar nicht kennen. Und ein zweiter, quasi ein zweiter Aspekt ist, dass immer mehr Leute das selber erleben. Also jetzt hast du es vielleicht erlebt mit News. Ja, dass zum Beispiel News hat über Daniel Günther bei Lanz einen Zusammenschnitt gemacht, wo einfach der falsch war, ja, wo sie ihm eine Aussage in den Mund gelegt haben, die einfach nicht stimmt. Sie haben quasi seine Verbotsforderung gegen Social Media unter 16 auf ein Medium gemünzt. Und danach hatte Lanz tolle Sendungen, wo er den Leuten quasi gezeigt hat.
Das war überraschend gut, ja.
Genau, also es war ein, ich habe ihn ja auch schon mal ganz hart kritisiert, inhaltlich, nicht persönlich, für eine Folge, wo er gewaltig daneben lag zum orthodoxen Judentum, egal. Aber das war eine Lehrstunde in Medienethik, weil jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, in Zukunft werden Politikerinnen und Politiker, die zu ihm in die Sendung gehen, sich vorher das Original angucken und nicht nur den Zusammenschnitt von News. Das heißt sozusagen, es gibt eine Lernkurve. Immer mehr Leute erleben digitale Gewalt und immer mehr können damit umgehen. Ich bin zu Veranstaltungen eingeladen, wo die Leute nach meinem Vortrag mit mir vor allem darüber sprechen wollen, weil sie selber in ihrem Unternehmen oder in ihrer Verwaltung selber solche Fälle haben und dann wissen wollen, wie gehen wir mit dieser Gewalt um, mit dieser digitalen Gewalt. Also von dem her, sorry, dass es dich dann auch mal quasi erwischt hat und deine Hochschule auch an die Kolleginnen und Kollegen, das, egal wo ich bin, das trifft quasi dann immer, die Leute kriegen dann immer irgendwelche Hassmails. Aber es ist eine Lernkurve und wahrscheinlich wird auch die Kollegin oder Kollege von Legal beim nächsten Mal diesen Fehler nicht mehr machen, sondern wird gleich merken, okay, das ist Schrott und bevor ich jetzt Panik mache, schaue ich mir das mal lieber in Ruhe an.
Ja, ist natürlich das typische Stalkertum. Also ich glaube ja auch, dass gerade mit den beiden großen Medienrevolutionen, die fast schon natürlich zusammengehören, also Internet und KI, das ist Faust aufs Auge einfach irgendwo, dass wir vor dem Hintergrund auch eine ganz neue Diskussionskultur, wenn nicht sogar neues Ego insgesamt brauchen. Also diese Fähigkeit, diese Bereitschaft, auch auf Kritik sachlich mit reagieren zu können. Also inhaltliche Kritik, weil wir haben ja auch gesehen, sorry, Frosch im Hals, dass die Leute, die dann so nach diesem Mitschnitt etwa eher gepfiffen und getanzt haben, häufig auch dann bereiter waren, das dann einzusehen, gerade wenn sie so aus Parteien stammten, die dann eher so der demokratischen Perspektive angehört hat. Aber wenn wir dann eben so Vertreter von gesichert rechtsextremen Parteien angeschaut haben, dann war das irre, auf was für eine Reaktanz man dort dann getroffen ist. Da war ja auch die Beatrix von Storch mit etwa drin gewesen, komplett uneinsichtig.
Genau.
Also komplett uneinsichtig.
Ja, weil natürlich das ganze Weltbild in dieser Medienblase stattfindet. Ja. Und dann, wenn du dich davon distanzierst, das ist ja, was wir jetzt auch gerade in den USA erleben, ja, wenn dann die Leute zugeben müssen, ICE hat wirklich Leute erschossen und der hatte keine Waffe in der Hand. Und wenn Trump jetzt plötzlich sagt, Demonstranten sollen keine Waffen tragen, dann wird die kognitive Dissonanz auch für Rechte irgendwann unerträglich, weil sie bisher konnten sie sich das noch irgendwie zurechtbiegen und irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Ja? Und das ist natürlich, das meine ich auch, warum ich nicht konservativ bin, sondern moderat. Ich versuche eigentlich, diese Extreme zu vermeiden. Ich versuche mich auch selbst zu hinterfragen. Ja? Und das heißt, ich bin auf der einen Seite, kann man sagen, ja, der lebt ein traditionelles Familienleben. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahnsinnig progressiv. Oder ich bin für die Erhalt der Schöpfung und genau deswegen bin ich für erneuerbare Friedensenergien. Also verstehst du, ich kann... Es gelingt mir einfach nicht, die Welt einzuteilen in die haben absolut Recht und die haben absolut Unrecht, sondern in den meisten Fällen, so funktionieren ja auch unsere Dialoge, trifft man sich dann irgendwo in der Mitte. Und ich hatte zum Beispiel mit Petra Pau auch eine Veranstaltung, ein Gespräch jetzt von den Linken, auf dem Podcast Verschwörungsfragen, die auch wiederum von Linken ganz stark angegriffen wird. Oder Bodo Ramelow, weil sie sich gegen Antisemitismus stellen. Wir haben in Leipzig-Konnewitz Demonstrationen gehabt, wo Linke auf Linke losgegangen sind. Ja, und grüne Solidparteitage und so. Also sozusagen dieses sich sogar dann gegenseitig zerfleischen, das ist ja etwas, was bei Extremen immer wieder passiert. Und ich glaube, die Gefahr in der Mitte ist, dass man so abschlafft und so Hälfte-Hälfte und gar nicht mehr nachdenkt. Und ich glaube, die Gefahr auf der Rechten ist nur noch Reaktanz gegen alles. Ja, ja. Und die Gefahr auf der Linken ist, dass man sich so in seine Theorien verliebt, dass man irgendwann die Marxisten gegen die Trotzkisten und die unterschiedlichsten Stammokap-Fraktionen dann nur noch übereinander herfallen und man dann wirklich von außen sagt mal Leute, spinnt ihr eigentlich alle? Was macht ihr da eigentlich?
Ich glaube auch, das Spannende ist, also gerade wenn man sich Parteien wie die Linke anschaut, da hat man ja, oder viele haben ja auch so dieses Bild von diesen Träumern, von denen, die so an die Utopie vielleicht glauben oder allein das Gute in den Menschen und alles. Und das will ich auch gar nicht leugnen, das sehe ich häufig auch. Aber es ist nicht so, also ich sag zumindest, der Kern ist nicht dieser Radikale, wo man dann sagt, okay, jeder darf sich jetzt alle paar Minuten sein Geschlecht aussuchen oder mal wechseln in seinen sexuellen Präferenzen oder alle werden gezwungen, vegan zu essen und so weiter. Will ich gar nicht leugnen, gibt sicherlich viele. Aber ich habe bis heute zum Beispiel noch nicht erlebt, dass einem vor dem Hintergrund vielleicht der Mund etwa verboten wird. Ich sage ja zum Beispiel, was viele ja anstößt, ist etwa diese Gender-Debatte, der Klassiker, ne? wo ich ja auch immer wieder gesagt habe, ich gender jetzt zum Beispiel nicht, sondern ich sage dann immer, beide Geschlechter, also beide biologischen Geschlechter, wenn jemand anders angesprochen werden möchte, dann mache ich das natürlich, allein aus Respekt. Und das war's dann eigentlich. Da hört meist die Diskussion auf, weil es gibt eigentlich auch nicht viel mehr zu diskutieren. Aber dann haben wir halt häufig, und das ist das, was das größere Problem ist, nicht nur ein paar Agitatoren, natürlich auch auf linker Seite, aber wir haben vor allem auch viele Mitte-Rechte Agitatoren, die dieses Thema immer wieder aufgreifen. Genau. Und immer wieder, ich sage immer wieder, ich glaube, die Partei, die noch am wenigsten drüber redet, ist wahrscheinlich so Linke und Grüne. Und die am meisten über das Gendern sprechen, sind häufig so CSU, so die Erzkonservativen. Ja, und natürlich die ganz Rechte allemal. Aber es ist bei weitem nicht so ein Thema, wie das immer wieder in den Medien auch aufgelöst
wird. Naja, ich habe auf der Demo Stuttgart hält zusammen, ist ja online auch das Video, gab es einen Riesenapplaus, als ich mir gesagt habe, die meisten Leute akzeptieren nicht, dass wir in einem Staat leben, der Lehrerinnen das Binnen-I verbieten kann, aber nicht eine rechtsextreme Partei. Ja, also auf der einen Seite geht es dann, das darfst du nicht mehr und so. Und das machen ja letztlich Linke und Rechte. Also sozusagen diese Verbotslust, wie ich das nenne. Und ich erlebe das tatsächlich so, dass Leute, die in der Kommunalpolitik aktiv sind, die im Ortsverein aktiv sind, sind meistens schon viel gemäßigter als diejenigen, die vor allem im Internet aktiv sind. Mhm. Obwohl ich das Fediverse ja sehr, sehr viel besser finde als die Konzernmedien, die Antisozialmedien, wie ich es auch nenne, auch auf Mastodon erlebe ich das immer wieder. Das sind anonyme Accounts, die treten auf. Also mein erstes Shitstormle, was ich auf Mastodon erlebt habe, war, dass mir Leute gesagt haben, du bist Vegetarier, das reicht nicht, du musst vegan werden. Und ich so, what? Ja, ich werde halt auch so auf der einen Seite quasi in der CDU, da hast du, oh, das ist ein Vegetarier, das ist das überhaupt noch, naja, aber bei der Bundeswehr, dann geht's gar nicht. Und auf der anderen Seite kommen dann aber Leute und sagen, ja, also dann friss doch gleich wieder Fleisch. Dabei mag ich beispielsweise auch Kuhmilch nicht besonders, aber da merke ich dann auch bei mir, dann denke ich, also Leute, also dann kriege ich wieder Lust auf mein Steak, wenn ihr hier so weitermacht. Ja.
Sind also, das die Themen, mit denen wir uns aufhalten wollen? Ja,
genau. Also so diese Identitätspolitik. Und die findet natürlich vor allem im Internet statt. Und da ist dann auch die Debatte mit den Pseudonymen. Ich bin ein Gegner von der Klarnamenpflicht. Ich finde, Leute müssen das Recht haben auf Pseudonyme, auch um sich selber zu schützen, damit sie nicht das erleben, was zum Beispiel ich erlebe oder meine Familie erlebt. Aber ich sage das auch mal hier, Leute, wenn ich dann hier, und das war leider in diesem Jahr so, Holocaust-Gedenktag, ich spreche beim VfB Stuttgart, jüdische, nicht-jüdische Leute, es ist eine würdige Stimmung und währenddessen werde ich über Mastodon angegriffen, Leute stellen Löschanträge, schicken mir E-Mails, schicken Hassnachrichten, da muss ich sagen, da hört es halt auch mal auf, da macht es keinen Spaß mehr. Also ich habe jetzt mein Tesla Kaffee, das ich ja jahrelang zuerst auf Twitter und dann auf Mastodon, jeden Morgen habe ich Tesla Kaffee ausgegeben, das gibt's jetzt erstmal nicht mehr, weil also auch leider im Fediverse drehen ein paar Leute dermaßen hohl, dass sie nicht mehr unterscheiden können zwischen einem Dialog, der auch mal strittig sein darf, und anonymen Mobs, die es lustig finden, auf Leute Jagd zu machen. Ruprecht Polenz, ich habe mich so gefreut, ich habe ihn selber angesprochen, habe gesagt, Ruprecht, komm, Mastodon ist toll. Und dann wird der angegriffen, der Mann ist 79 Jahre alt und es ist wirklich ein freundlicher, lieber Mensch. Und der kommt auf Mastodon und wird angegriffen, als wäre er der Pressesprecher von Friedrich Merz persönlich. Dabei weiß jeder, der ein bisschen Ahnung hat, dass Friedrich Merz und Ruprecht Polenz innerhalb der CDU nicht die allerbesten Buddies gewesen sind. Um es mal nur ganz vorsichtig. Und dann kommen da Flachdenker, ja, die dann, du bist doch in der CDU, erklär mal, warum der Merz. Und ich denke mir, Leute, wenn du dich dann auch noch für differenziert und aufgeklärt und progressiv hältst, also wir haben solche früher Macker genannt. Also ich bin ein Arbeiterkind und wir nannten die Macker. Das waren diejenigen, die kamen von der Uni, die hatten irgendwelchen linken Kauderwelsch drauf und die haben uns Arbeiterkinder erstens verachtet und zweitens belehrt. Das sind einer der Gründe, warum linke Parteien oft bei den Wahlen so schlecht abschneiden. Sorry.
Nö, alles gut. Ich kenne ja auch das, was ich gerne Champagner-Kommunisten nenne. Also das muss man ja so sagen. Also ich habe auch mein Problem mit einem gewissen Grad an Selbstgefälligkeit.
Ja.
So differenziert bin ich da definitiv auch. Also ich bin ja auch Arbeiter, sogar Arbeiterinnenkind. Meine Mutter hat auch sehr viel gearbeitet. Sie hat sogar hauptsächlich gearbeitet. Mein Vater war auch dann und wann natürlich, sag ich mal, gegen Lohn beschäftigt. Sonst natürlich auch relativ viel Hausmann, was jetzt sicherlich bei türkischen oder kurdisch-türkischen auch in meinem Fall Einwandererfamilien nicht so typisch war. Aber das habe ich dann auch öfter eben erlebt. Also ich glaube es kaum, dass ich das so ein bisschen sagen muss. Aber mit einer Sache hatte Sarah Wagenknecht auch schon recht gehabt. Es gibt eine gewisse Selbstgefälligkeit, auch natürlich in der Linken, bei denen, die es eigentlich recht gut haben, sozusagen.
Ja, genau.
Die dann eben solche Sachen erwarten können, dass quasi alle hinterher springen.
Wissen, weil man den Doppelpunkt setzt und
genau, und
weil man in der Akademie hat man das ja gelernt. Aber dann ist plötzlich die Arbeiterin oder die Mutter von mehreren Kindern fühlt sich dann nicht mehr wohl.
Nee, weil, natürlich. Genau. Das ist einfach insofern dann realitätsfremd und deswegen auch relativ gut getroffen mit halt gewisse Selbstgefälligkeit. Auch Religionsthema, finde ich. Also ich bin ja sowieso eigentlich der Überzeugung, Leute, die wirklich gläubig sind, müssten wahrscheinlich sowieso viel sozialer auch politisch sein insgesamt. Dafür sollte ja auch mal ursprünglich das C in der CDU und CSU ja mitstehen. Gibt natürlich so Leute, ne, siehe mein Gegenüber und alles, aber das ist dann wiederum der Punkt, der auf das zurückgeht, was du eben noch meintest. CDU ist wie viele andere Parteien auch eine gewisse Volkspartei und damit hat sie natürlich auch verschiedene Flügel durchaus.
Ja. Genau. Das war ja der Sinn von Volksparteien, ja? Das war ja der Sinn.
Und innerparteiliche Opposition.
Genau, und du hattest auch in der SPD, du hattest immer gläubige Christen dabei und du hattest in der CDU eben diese unterschiedlichen Flügel, aber das Verbindende war eben nie das Kahl. Das hat Volker Kaude richtig gesagt, das war nie eine konservative Partei, weil eine konservative Partei, die ist gegen was. Aber das war die DNVP in der Weimarer Republik. Mhm. Aber die CDU war eine christdemokratische Partei. Das war das Zentrum in der Weimarer Republik. Du bist im Grundsatz für etwas, ja. Und natürlich wollen Rechte, dass man glaubt, Jesus wäre ein weißer Waffennarr gewesen, der auf Milliardäre gestanden ist. Aber wer auch nur ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen Ahnung von der echten Bibel hat, der wird halt feststellen, das passt da überhaupt nicht rein. Und übrigens über Abtreibung steht da auch nichts drin. Und wenn dann, also quasi, wenn man sich das anschaut, ist es sofort viel differenzierter. Und da fallen dann auch wieder rechte und linke Dualisten auf das gleiche Zerrbild rein. Nein, Leute, wer es immer noch glaubt, weder Jesus, übrigens Ali auch nicht, ja, das waren keine weißen, waffentragenden, ja gut, Ali hat ein Schwert immerhin. Ja. Also gut, ja, okay, kann man sagen, okay, immerhin ein Schwert, ja. Genau, Jesus.
Jesus hat einen Hammer, also ein Zimmermann.
Ja gut, aber Jesus ist im Tempel mal sauer geworden, ja. Also, okay. Also ich will damit sagen, die meisten Klischeebilder hauen einfach nicht hin. Und das ist zum Beispiel auch etwas, dass dann mir Leute sagen, ja, Juden, umso frömmer sie sind, umso rechter sind sie. Und wenn man dann sagt, naja, die Ultraorthodoxen leisten keinen Wehrdienst, dann ist dann schon, da merkst du schon, wie das sozusagen nicht in ein einfaches Schema hineinpasst.
Du musst ja auch keine Ahnung von der Bibel haben, um das mit der Hautfarbe zu kapieren. Ich meine, wenn er aus dem Nahen Osten kommt, warum soll er der einzige Mensch sein, der eine schneeweiße Hautfarbe und blondes Haar oder sowas hat? Also genau. Das ergibt logisch einfach keinen
Sinn. Jetzt will ich mit dir langsam nach Japan, aber das, das sagen wir noch. Leute, Max Liebermann war großer, meines Erachtens der größte Maler im 19. Jahrhundert in Deutschland. Und der hat einmal, selbst jüdisch, ein Bild gemalt, Jesus im Tempel. War ein Riesenerfolg, bekam Preise und sofort ging die Haterei los, weil er hat nämlich den Jesus mit dunkler Hautfarbe gezeichnet, wie es historisch war. Ja, er hat also erlaubt sich einen kleinen, eher dunkelhäutigen Jungen mit schwarzen Haaren und angedeuteten Schläfenlocken. Es gab einen Riesenskandal. Man hat ihn beschimpft, ja, wie er darauf käme, Jesus als Judenbengel zu zeichnen, was historisch einfach stimmt. Er war jüdisch und er war eher dunkel und dann musste Max Liebermann dieses Bild ummalen. Also wenn du dir heute anguckst, Jesus im Tempel von Max Liebermann, dann ist es jetzt ein weißer Junge mit hellen, blonden Haaren, einem weißen Gewand und goldenen Sandalen. Völlig irre. Das hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Aber der Druck war sozusagen so groß, weil schon damals Rechtsdualisten das Christentum so missbraucht haben, dass sie nicht damit klargekommen sind, dass der echte Jehoshua, wie er auf Hebräisch heißt, oder Isa, wie er auf Arabisch heißt, Jesus, wie er auf Griechisch heißt, dass das ein jüdischer Sohn eines Handwerkers war, mit dunkler Hautfarbe.
Und arm.
Und arm.
Der hatte keine goldenen Sandalen.
So, aber jetzt, also gerne, falls ihr Interesse habt, schreibt uns, wenn wir zum Thema digitale Gewalt nochmal was machen sollen. Aber ich möchte jetzt einfach, es interessiert mich so, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, lieber Innern, ich bin da auch so ein bisschen zufällig reingestolpert. Ich spende seit vielen Jahren Blut. Im letzten Jahr hat ja die Margot Friedländer, quasi gestorben. Und sie hat diesen großen Satz hinterlassen, es gibt kein jüdisches Blut, kein christliches Blut, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Und dann bin ich mal damit rausgegangen, habe gesagt, hier Blutspenden statt Böllern, weil mir tatsächlich Leute vom Deutschen Roten Kreuz erzählt haben, dass ganz viele Leute zwar böllern wollen und sich darauf verlassen, dass, wenn sie ins Krankenhaus kommen, Blut da ist, aber die Blutkonserven echt richtig knapp werden um die Silvesterzeit. Und dann habe ich mich also damit befasst ein bisschen und dann stieß ich da drauf, in Japan haben die Blutgruppen fast eine Bedeutung wie bei uns die Sternzeichen. Und du hast mir sogar erzählt, dass sogar beim Daten nach der Blutgruppe gefragt wird. Mhm. Inan, ich will's wissen. Erzähl.
Ja, das ist eine dieser kulturellen Eigenheiten. Ich glaube, also du hast ja immer von japanischem Blut und japanischen Blutgruppen gesprochen. Natürlich ist das damit mit inkludiert, dass es auch kein japanisches Blut gibt offensichtlich. Wobei es auch einige Japaner gibt, die das durchaus behaupten. Aber zurück zum Thema. Das ist tatsächlich Teil eines, ja, vielleicht einer Art Gesellschaftsreligion, könnte man fast sagen. Wir vergleichen das natürlich gern so mit der Astrologie, was wir hier so in Europa kennen, mit den Sternzeichen. Und Das ist in Japan tatsächlich nicht viel anders. Ich meine, zum einen gibt es bei denen natürlich auch astrologische Konzepte, wie zum Beispiel halt Sternzeichen, aber eben die chinesischen Sternzeichen haben die mitgenommen. Und viel größere, aber gesellschaftliche Relevanz bei ihnen hat tatsächlich das Thema Blutgruppen. Also etwas, was in Europa, naja, also schon relevant ist offensichtlich, aber eben nur aus blutspenderischen Gründen, sonst gar nichts. Aber in Japan herrscht so die einigermaßen feste Überzeugung, dass deine Blutgruppe dir auch etwas über deine, ja, deine Einstellung, deine Psyche, eigentlich so dein Charakter im Großen und Ganzen eigentlich aussagt. Also es gibt ja vier Blutgruppen, natürlich dann immer noch so Rhesus negativ, positiv, den ganzen Spaß. A, B, AB und 0. Und das geht sogar so weit, dass teilweise nicht nur im Dating, übrigens so die japanischen Versionen von den Tinders und was nicht noch alles gibt, hat sowas dann auch immer als Feld, ne? So Blutgruppe und alles. Auch witzig. Und
aber mit, das willst du mal festhalten, ja? Also hört dem Professor zu und glaubt ihm, alle Menschen haben die gleichen Blutgruppen. Ja, deswegen kann man auch, es gibt auch kein japanisches Blut, kein jüdisches Blut, christlich, muslimisch, humanistisches, linkes, rechtes Blut, es gibt nur menschliches Blut. Aber in der japanischen Kultur ist sozusagen, sind die Blutgruppen von Tinder-relevant zu Dating-relevant.
Ja. Ja, kann man so sagen. Nicht nur tatsächlich im Dating, sondern durchaus auch im Beruf. Also,
echt?
Ja, ja. Das ist natürlich nicht bei allen so, ganz offensichtlich. Aber es war früher zumindest, ich glaube, heute ist die Frage verboten, aber früher war das gar nicht so unüblich wohl gewesen, dass man selbst in Jobinterviews dann nach der Blutgruppe etwa.
Das ist jetzt
wurde.
Verboten.
Das ist jetzt.
Ist jetzt in Deutschland verboten, nach der Sternzeichen zu fahren? Bestimmt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das relevant ist.
Oh, wir Menschen.
Wahrscheinlich, ja. Das ist eigentlich eine gute Reaktion drauf. Wir Menschen mal wieder. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie nach der Sexualität oder sowas zu fragen. Ja, das ist
okay, also das verstehe ich dich richtig. Das bedeutet, in der japanischen, japanischen Zivilreligion, im impliziten Wissen sozusagen, sagt die Blutgruppe etwas über den Charakter aus.
Genau. Also man sagt zum Beispiel, ich musste mir das auch nochmal rausschreiben, damit ich ja bloß niemanden auf die Füße trete mit dem Thema, nämlich bei den vier Blutgruppen, ja, wenn wir zum Beispiel A nehmen, das ist relativ beliebte Blutgruppe, weil die halt so ernsthaft, kreativ, aber auch feinfühlig ist. Sie hat ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Also Menschen, die die Blutgruppe A haben, sind eher so perfektionistisch, manchmal etwas verkrampft. Ja, so jetzt klinge ich auch so ein bisschen. aber die B-Gruppen, die erfahren
jetzt
sogar.
Wir brauchen jetzt darunter so eine Bauchbinde und dann so Nummern, wo wir bei dir sind.
Sollte nächstes Mal so eine Bandana noch dazu tragen, so ein Blümchen.
Ja, erzähl von B, aber in schöner esoterischer Stimme. Nee, genau.
Das
sind ja ganz, okay, also A sind die ernsthaften, kreativen, aber manchmal ein bisschen pedantisch.
Genau, das sind so die, die man ja gerade so im japanischen Arbeit
die japanischen so. Linke, genau.
Ja, genau, so kann man so sagen.
Genau.
Und
B?
B wäre dann die so, die auch so leidenschaftlich, durchaus auch kreativ sind, aber die neigen eher dazu egoistischer zu sein. Also so ein bisschen eher auf sich fixiert. Und das geht natürlich in so einer kollektivistischen Gesellschaft wie Japan natürlich nicht.
Oh, Egoismus ist also problematisch.
Sehr sogar. Die erfahren sogar das, was man als Burahara bezeichnet im Japanischen. Dieses Hara übrigens da drin, es kommt aus dem Englischen für Harassment.
Ah.
Und also Buddha ist dann für Blut sozusagen, also Blut Harassment.
Okay.
In dem Sinne, das heißt Menschen.
Du wirst diskriminiert aufgrund deiner Blutgruppe.
Du wirst tatsächlich aufgrund, du musst dir vorstellen, Japan ist eine wahnsinnig homogene Gesellschaft.
Ja.
Also da gibt es ja kaum Ausländer, außerhalb von Tokio, muss man vielleicht sagen. Und die paar Ausländer, die es gibt, die sind ohnehin auch südostasiatisch meistens. Das heißt, sie fallen ohnehin nicht besonders auf. Das heißt, es ist eine sehr, sehr homogene Gesellschaft und die suchen regelrecht nach Möglichkeiten, sich ein bisschen noch zu unterscheiden. Und da bleibt meist scheinbar nur noch Blutgruppen etwa übrig. Ja? Also gerade B-Leute, für die man eben sagt, ja, die sind so ein bisschen egomäßig, die wurden, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber tatsächlich aufgrund ihrer Blutgruppe dann häufig dann diskriminiert. Auch es geht auch in der Schule dann häufig los damit. Ja? Ich will es nicht so darstellen, dass das allgemein und immer so ist, aber es scheint doch eine große Relevanz zu haben, wenn es so überall abgefragt wird.
Ich habe jetzt mal diskret geguckt, welche Blutgruppe ich habe im Blutspendeausweis und so. Und genau. Aber es ist interessant, offensichtlich knüpft es also dann am am menschlichen Bedürfnis an, die Menschen zu kategorisieren. Ja? Ich meine, ich fand es ja deswegen relativ positiv, weil man sich dann wenigstens merken kann, was man für eine Blutgruppe hat. Im Deutschen ist es ja relativ irrelevant.
Ich wüsste es bis heute nicht, was ich für eine Blutgruppe habe.
Genau. Und so kann man es sich natürlich besser merken. Aber wenn das natürlich dann mit Diskriminierung einhergeht. Also wir haben A, B und dann haben wir AB.
Genau. AB ist, wie man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, eine kleine Mischung aus beidem, wo wir dann eben sagen, die Leute sind dann eher kontrolliert, ein bisschen rational, aber durchaus auch anpassungsfähig, eher distanziert. Die sind natürlich auch relativ beliebt, weil auch so dieses Distanzierte natürlich auch so zur japanischen Gesellschaft gehört. Aber man sagt AB-Gruppen auch nach und deswegen kann man vielleicht auch aus dem AB ableiten, die haben häufig zwei Gesichter. Also sind nicht immer so vertrauenswürdig. Ne? Vielleicht bist du mal A, vielleicht bist du B, hast irgendwas Mysteriöses an dir, aber die kommen immer noch besser weg als zum Beispiel so die B-Grubbler etwa. Ja. Null zum Beispiel, die sind eher selbstbewusst, willensstark, intuitiv, aber auch rücksichtslos, arrogant und kalt.
Ja. Das geht ja in Japan gar nicht,
oder? Das geht natürlich auch nicht. Ja. Also A, wenn du A hast, dann gehörst du schon mal zur besseren Schicht in der japanischen Gesellschaft.
Jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich wollte das bloggen, um sozusagen diese auch kulturellen Unterschiede, ist ja auch als Religionswissenschaftler ganz interessant, deutlich zu machen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich will natürlich nicht negative Stereotype reproduzieren. Wie gehen wir damit um?
Also zum einen würde ich erstmal erwähnen, wissenschaftlich gibt es bis heute nicht einen einzigen Beleg dafür. Das sollte hoffentlich klar sein. Das Konzept hatte tatsächlich einen Wissenschaftler entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das gewesen. Das war ein, Takeji Furukawa, Akademiker, Psychologieprofessor, wann war das? 1927, das heißt, es ist gar nicht so lange her eigentlich, an der Ochanomizu Universität. Fun Side Note, das war dort, wo ich die letzte Konferenz in Tokio hatte, zufälligerweise. War früher, zu seiner Zeit war das eine reine Frauenuni gewesen, heute nicht mehr. Und dort hat er einfach mal Freunde und Kollegen sozusagen untersucht, also Fragebogen, um halt darzustellen, ja, Menschen kann man irgendwie nach Blutgruppen kategorisieren. Das hielt sich auch lange Zeit, so ich sag mal bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr. Und dann ist es erstmal komplett in Vergessenheit geraten. Und dann kamen natürlich wieder so die ersten Medien. Masahiko Nomi, ein japanischer Bestseller-Autor seiner Zeit, hat das Thema neu aufgegriffen. Ja, und hat das aufgrund der Tatsache, dass er daraus richtig Bestseller gemacht hat, ziemlich weit in der japanischen Gesellschaft verbreitet. Und da haben dann viele Anknüpfungspunkte gesehen und diesen typischen Astrologie-Effekt mit, oh ja, sowas sehe ich bei mir auch und das kann ich auch mich total identifizieren. Und spätestens seitdem ist das gang und gäbe geworden, dass auch natürlich vor der Hochzeit auch geguckt wird, sind die Leute kompatibel, wenn man so will. In Dating-Profilen steht das drin. Das darf ich natürlich auch sagen, noch weit bevor ich Seda kennengelernt habe, war ich auch mal ein bisschen in der Dating-Szene, wie jeder junge Mann, jede junge Frau. Und interessanterweise, nicht bei allen, aber bei doch einigen gehörte das so ziemlich in eine der ersten Fragen, die man dann bekommen hat, welche Blutgruppe man denn eigentlich sei.
Wie fragt man das?
Das fragst du mich jetzt auf Japanisch. Kitsuiki Gata. Das war, also Gata heißt Kategorie oder Modell oder Gruppe irgendwie. Und Kitsuiki ist sowas wie Blutflüssigkeit, wenn man so will.
Okay. Also wirklich so wie, welche Sternzeichen hast du?
Genau, einfach wirklich so frei heraus. Also macht man relativ direkt so, ja.
Also genau, also weil eigentlich denkt man ja sozusagen, sowas würde nur indirekt angesprochen, aber das ist eine direkte Frage, so wie man sagt, du bist auch Stier oder ich bin Zwilling, aber ich glaube nicht dran.
Nö, relativ locker, Kitsuikiga, Nani deska. Und dann heißt es dann meistens, oh ja, hier A oder B. Ich glaube, die benutzen auch das Latinisierte mit A oder B. Irgendwie sowas, ist auch ganz witzig.
Also es gibt ein Bedürfnis nach Kategorisierung quasi?
Die gibt es absolut.
Und dann hat sich das quasi von diesem Arzt dann wieder über den Bestseller-Autor
hat sich das dann reetabliert.
Und ich habe jetzt natürlich gedacht, das ist einfach nur toll, weil dann die Leute wissen, welche Blutgruppe sie haben. Aber wenn ich dich richtig verstehe, kann das auch sozusagen mit Diskriminierung einhergehen, beziehungsweise wenn man dann wirklich Leute das glauben und dann vielleicht eine Person, die super geeignet wäre für den Job oder für die Beziehung, ablehnen, weil die Person die falsche Blutgruppe hat.
Ich meine auch, dass das nach Korea exportiert wurde. Also selbst in Südkorea gibt es den Glauben, muss man es ja nennen, daran. War ja auch besetzt einige Zeit von den Japanern. Zuerst mal spannend zu wissen, ob es auch in Nordkorea gibt, weil die ja so ziemlich allen japanischen Einfluss dort radikal eliminiert haben, meinen zumindest. Aber es ist tatsächlich kein rein japanisches Phänomen.
Ja, wir haben ja bei K-Pop Demon hat das auch diese Scham vor den Hautmustern und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch immer wieder kulturell. Ich finde es sehr, sehr interessant. Bei uns jetzt würde man sagen, ja, da gibt es dann so die Vorstellung, bestimmte Sternzeichen matchen, aber man würde jetzt nicht sagen, irgendwie Löwe ist schlechter als Krebs oder sowas.
Ja, das Schlimmste, was man vielleicht noch hört, so in der europäischen Diskussion um unsere Sternzeichen, ist meist sowas wie, ah ja, eine Waage passt gut mit einem Schützen zusammen oder die Kompatibilität bei Löwe und Gott, was weiß ich, ist besser oder schlechter als irgendwas. Ich meine, der Part ist ja relativ wenig diskussionswürdig, dass wir sagen, hey, solange es keinen wissenschaftlichen, also wirklich empirischen Beleg dafür gibt, dass es in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte, an was für einem Tag man geboren. Ich meine, ich bin ein Sonntagskind, soll aber auch irgendwie was Glück bringen. Also ich bin nicht unglücklich, sag ich mal. Aber das ist halt dieses Perfide so daran. Du kannst so vieles, auch mit diesen Energiekristallen am Ende, kannst ja auch irgendwie sagen, mir ist Gutes widerfahren. Warum eigentlich? Ah, ich habe ja diesen Stein irgendwie bei mir, ja. Oder weil ich irgendwie, oder ich habe das Jobinterview verhauen, weil ich halt Sternzeichen Zwilling bin. Oder
also das ist natürlich auch religionspsychologisch gut erforscht. Ja. Du hast natürlich ein Bedürfnis nach Mustererkennung, nach Identifikation und dann bietet dir sowas einen Halt. Du kannst damit interessant erzählen, du kannst dein Leben deuten und es gibt Unmengen an Studien.
Ja, auch so die Schuld mal externalisieren.
Ja, dass man zum Beispiel ganz unterschiedlichen Leuten das gleiche Gutachten vorgelegt hat und gesagt hat, hier, das waren die Sterne bei deiner Geburt und die Leute finden eigentlich immer, dass es stimmt, ja, und finden sich darin wieder, weil du genau halt solche Entweder-Oder-Sachen und so weiter. Und das ist ja irgendwie schön und ich verstehe das auch als religiöser Mensch, wenn er sagt, das Universum liebt mich, ja, der Mars stand genau richtig im Saturn und so. Und das ist natürlich erstmal schmeichelhaft, ja, das ist ja auch wie KI funktioniert, ja, also wenn einem quasi geschmeichelt wird, glauben wir Menschen das ja gerne. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das, ich kann das schon machen, quasi das sozusagen darstellen auf dem Blog, aber eben mit dem Disclaimer, erstens, es ist nicht wissenschaftlich belegt und es kann schon gar nicht eine Grundlage für Diskriminierung sein. Es darf maximal sein, dass man sich selber mal merkt, welche Blutgruppe man hat.
Ich würde das ganz einfach als so ein gesellschaftliches Phänomen mal so bezeichnen. Ja, eine Kuriosität, wenn man so möchte, was für mich eigentlich alles in diese Kategorie fällt, die erstmal harmlos ist und einfach nur so eine Besonderheit vielleicht einer Kultur darstellt. Ich glaube ja auch, dass die allermeisten, ähnlich wie bei uns mit den Sternzeichen auch, vielleicht nicht wirklich daran glauben oder nicht so stark daran glauben und das auch so eher als kleine Spielerei sehen. Aber ich habe dort schon den Eindruck gekriegt, dass es recht relevant sein kann. Und wenn du das jetzt im Rahmen einer europäischen Publikation raushaust. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dazu direkt dann gleich mal bekehren lässt oder so zu so einem Format. Also wenn dir Glück widerfährt und du dankbar bist, dann versuch vielleicht dankbar zu sein an jene, die halt dafür verantwortlich sind. Oder wenn du halt ein religiöser Mensch bist, meinetwegen, dank Gott, da kann ja jeder irgendwie ein bisschen mit umgehen, wie er mag. Aber jetzt so irgendwelchen sehr abstrakten so Konzepten, die dann auch noch dazu führen, dass du irgendwie sagst, hier, meine Blutgruppe ist besser als andere. Ich meine, das hat schon sehr faschistische Vibes, wenn du kommst mit meinem Blut ist besser als deins.
Genau, und das ist ja genau der Unterschied religionspsychologisch. Weißt du, wenn du sagst, das kommt von der Gott, Gott liebt dich, dann ist es eine Person. Und eine Person will sozusagen was von dir. Ja, die verpflichtet dich dann auf Liebe oder Opfer oder was auch immer. Aber wenn du sagst, das ist in den Sternen oder das ist in den Genen, das ist in der Natur, dann fühlt sich das für die Leute an wie ein Privileg. Verstehst du? Sie müssen nichts dafür tun, ja, sondern sie sind vom Universum oder
auserwählt.
Und das, dann wird's tricky, weil sozusagen eine Religion im Grundsatz, religare Rückbinden, heißt ja, okay, Gott liebt mich, aber dafür sollte ich vielleicht auch zum Beispiel meinen Nächsten lieben, ja, wenn wir Glück haben. Oder beten oder whatever. Das heißt, das mögen da noch viele nicht. Ein Sternzeichen oder so eine Blutgruppenlehre ist halt das Schöne für die Leute, ja, dass sie sagen können, es kostet mich gar nichts, niemand will was von mir, aber ich bin trotzdem ein besserer Mensch. Und dann wird's gefährlich. Dann ist es ein Entitlement. Dann ist es ein Privileg. Ich bin ein besserer Mensch, weil ich diese Vorfahren hatte, diese Blutgruppe oder dieses Sternzeichen. Dann kommen wir in den Bereich, was du vorher auch angesprochen hast, Selbstgerechtigkeit und Arroganz, die wird dann verstärkt. Und deswegen ist das sozusagen für mich nochmal tatsächlich ein Unterschied. Nehme ich tatsächlich eine soziale Beziehung auf zum kosmischen Geist oder wie man es nennen will, das mich aber auch zu etwas verpflichtet? Oder aber behaupte ich, das ganze Universum wirft sich vor mir zu Füßen, weil ich da von Geburt an mit der richtigen Genkombination geboren worden bin, dann würde ich sagen, wie du es gesagt hast, faschistische Vibes.
Ja, dann wird's schon tough. Also deswegen sage ich ja auch immer wieder, dass viele nutzen das ja auch gerne oder würden das vermutlich gerne dazu nutzen, eben zu sagen, wenn was schief läuft, dann war ich das halt nicht. Ne?
Genau.
Dann war es das Schicksal sozusagen.
Ja, oder das hast du in den Karma-Lehren zum Beispiel. Ja, das ist ja erstmal sehr schön, dass man sagen kann, das aus vergangenen Leben, das drückt sich dann wieder aus. Aber dann hast du natürlich das riesige Problem, dass zum Beispiel armen Menschen oder Menschen mit Behinderung dann schnell gesagt hat, ja, dir geht's schlecht, weil du im vorigen Leben, ja, da hast du, und deswegen musst du das jetzt auch da durchgehen und du darfst nicht aufsteigen aus deiner Caste oder du darfst nicht versuchen, dein Los zu verbessern. Ja, also dann wird das quasi deterministisch. Dann ist es eben nicht, dass die anderen verpflichtet sind, dir zu helfen, sondern ganz im Gegenteil, du hast es dir ja in einem früheren Leben selber eingebrockt. Und dann geht schon in den Bereich von Menschenverachtung. Also wo ich dann eben, ja, verstehst du, da ist der Unterschied, zu sagen, jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und deswegen sind wir füreinander verantwortlich. Und deswegen sind wir auch verantwortlich, wenn ein Mensch irgendwie in schwierigen Verhältnissen aufwächst und unsere Hilfe braucht. Oder ob du sagst, jeder Mensch wird in eine bestimmte Situation geboren und die hat er oder sie sich selbst zuzuschreiben. Das distanziert dann natürlich.
Ich sehe auch das große Problem einfach in dieser self-fulfilling prophecy, wie wir das zum Beispiel am Aktienmarkt behandeln. Ja?
Okay.
Also siehst, selbst der Wirtschaftswissenschaftler schafft sogar hier, Wirtschaft nochmal reinzubringen in dieses Thema. Wenn wir sagen, oder wenn genug Menschen sagen, eine Aktie wird abstürzen, dann passiert das. Punkt aus. Weil die reagiert ja letztlich darauf, ob Leute kaufen oder nicht, sozusagen. Das ist die self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn genug Menschen das sagen, dann wird's passieren. Muss ja, weil du glaubst ja dann nicht mehr daran, an den Aktienkurs, also verkaufst du bestenfalls oder kaufst gar nicht erst die Aktie. Das Konzept, ich meine, es stammt auch ursprünglich ein bisschen aus der Psychologie, können wir ja wieder zurückbringen auf die Psychologie, sagen wir dann halt, wenn du dir selbst halt einredest, das wird ja eh nichts, ich bin ja so und so oder mein Karma ist XY oder die Sterne stehen so und so an dem Tag, ich probiere es gar nicht erst. Naja, was erwartest du dann für Ergebnisse, dann da rauszukommen? Ja? Es, selbst im säkulären Bereich, also wenn du meinetwegen, ja, du bist, sagen wir, Arbeiterkind vor dem Hintergrund, du kennst vielleicht großteils nur das Leben, das deine Eltern geführt haben, einigermaßen glücklich, aber ärmlich, wo du dann auch sagst, aus mir kann ja nichts Besseres werden wahrscheinlich. Also wir können froh sein, wenn ich irgendwie die Schule abschließe, vielleicht mache ich eine Ausbildung und ja, gründe eine Familie. Ist ja auch okay. Also muss ja nicht jeder komplett ein Überflieger oder sowas werden. Aber es ist nicht okay, wenn du dir sagst, ich kann aber nicht mehr oder andere Sachen schaffen. Und das ist halt das große Problem, was ich sehe.
Und da schließt sich dann auch der Kreis zum Religionswissenschaftler, weil so war es tatsächlich mit der Raza in Spanien, also als es dann ausgekommen ist, ist es abgeleitet aus dem Arabischen, Ras, Hebräisch, Rosh, Kopf, Herkunft. Ah. Da gab es nämlich dann
der gute Rosh.
Nee, der gute Rosh, genau. Der Rosh, der gute Rutsch ist es übrigens, ja, genau, also Neujahr, ja. Also wir sagen eigentlich, wenn wir gute Rutsch sagen, immer gute Rosh. Also der Kopf des Jahres, die Herkunft. Und das wurde dann in Spanien, wurde der Mythos erzählt, dass zwei Jungs seien aufgewachsen, seien adoptiert worden, der Sohn eines Bauern und der Sohn eines Ritters bei einem reichen Mann. Und der Sohn des Bauern habe automatisch zur Hacke gegriffen und der Sohn des Ritters automatisch zum Schwert. Mhm. Also da, noch bevor wir so ein Verständnis von Genetik haben, wurde dann quasi schon behauptet, man ist von Geburt an festgelegt auf eine bestimmte Tätigkeit. Und das ist dann erweitert worden auf zum Beispiel Juden, die galten dann als Kinder Sems, als Semiten später. Ja, das seien also von vornherein, von Geburt an Verschwörer, auch wenn sie getauft waren, seit Generationen christlich waren. Und die Menschen mit dunkler Haut, Hautfarbe, die galten dann als Kinder des Ham und die wurden dann, durften verkauft werden als Sklaven. Mhm. Zum Beispiel ja, von Afrika in die neue Welt, in die Amerikas, auch wenn sie getauft waren. Weil dann hat man quasi gesagt, das Blut ist gewissermaßen mächtiger als das Wasser, also als die Taufe, und die alten Regeln, die gegolten haben, wurden außer Kraft gesetzt. Also da hatten wir schon ganz früh diese gefährliche Macht dieser Mythen, die quasi Menschen nicht mehr befreien in eine quasi in einen Möglichkeitsraum. Ja, du konntest auch in Rom als Sklave freigelassen werden und konntest theoretisch in hohe Ränge bis zum Kaiser aufsteigen. Ja, oder wir hatten es ja mal von den Mamelucken beispielsweise, ja, also Sklaven, die dann Herrscher geworden sind in Ägypten, sondern dann wurde eben gesagt, das, was du von Geburt an bist, du kannst nie etwas anderes sein. Und deswegen ist der Rassismus viel älter als die Biologie und auch viel, viel gefährlicher. Weil er bedeutet faktisch, deswegen auch die enge Verbindung mit dem Sexismus, du wirst mit einem Set von Eigenschaften geboren und du kannst sie nie ändern. Und das, stimme ich dir völlig zu, ist ein massiver Verstoß gegen die Menschenwürde. Ja. Und selbst wenn diese Leute keine politische Macht haben, wenn sie es nur ihren Kindern erzählen, dann führt es dazu, dass die entweder arrogante Schnösel werden, oder aber, dass sie selber glauben, sie können bestimmte Dinge nicht. Der Junge glaubt, er kann nicht tanzen. Oder das Mädchen glaubt, es kann keine Mathe. Mhm. Und dadurch werden so viele Potenziale und so viele, was in uns Menschen eigentlich an Vielfalt steckt, Neurodiversität, wird dann quasi von klein auf abgewürgt.
Ja, quasi im Keim erstickt, ja.
Im Keim erstickt, es, ja, genau.
Du hast gerade nicht nur sehr schön gesagt, sondern da haben wir sogar wieder einen Japan-Punkt, denn sowas gibt es auch heute noch in der japanischen Gesellschaft. Also wenn ein Kind alt genug ist, dass es meinetwegen krabbeln kann, werden ihm auch drei Sachen vorgelegt, okay, wo er dann etwas aussuchen muss. Ich weiß nicht mehr genau, das war einmal ein Pinsel, einmal Geld, dann noch irgendwas, war es ein Abakus oder irgendwie sowas. Und dann je nachdem, was das Kind dann nimmt, irgendwas in die Richtung wird es dann. Ja? Alle hoffen natürlich so ein bisschen Richtung Geld, ja, so irgendwie zu gehen. Der Pinsel ist dann so, na gut, wahrscheinlich was Kreatives, Künstlerisches so, aber Geld ist natürlich das Beste. Denn auch das gehört zur japanischen Gesellschaft. Sie ist ja erstmal eine polytheistische, eine der wenigen, wenn nicht fast schon einzige organisierte polytheistische Religion mit dem Shintoismus, die wiederum sehr stark aber auch vom Buddhismus geprägt ist, also auch nicht total rein rassig. Man sieht immer beide Rituale. Die ist zum Beispiel auch eine sehr materielle Religion. Natürlich glauben sie schon an so eine Art Leben nach dem Tod, so Nirvana-mäßig vielleicht oder Wiedergeburt. Aber primär ist es eine gegenwärtige und materialistische Religion, nicht mal negativ gemeint.
Ja, genau, das finde ich nämlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, zum einen habe ich gesehen, Japan hat große Beiträge zur Evolutionsforschung gebracht, weil man sich zum Beispiel auch gegenüber Affen gar nicht so abgegrenzt hat, sondern tatsächlich eine Kette des Lebens angenommen hat. Mhm. Und auch das, was wir unbelebt nennen würden, Autos, Häuser und so weiter, können durchaus auch Kami, also können durchaus auch eine Art von Personalität haben. Also das Materielle ist sozusagen ein bisschen näher am Geistigen dran, sozusagen. Verstehe ich das richtig?
Alles ist beseelt, wenn man so will, im Japanischen. Irgendwie, ja, du hast die Kami angesprochen, man wird wahrscheinlich sowas wie Götter sagen.
Ah, Geister.
Geister ist vielleicht besser, ja. Alles hat sozusagen eine Seele, ähnlich wie die
oder des Anime Menschen. Würde man, aber das ist ein Fachbegriff, ja.
Genau, das stimmt. Ja. Im Grunde, weswegen du ja allem gegenüber gewissermaßen Respekt haben sollst und musst. Das ist auch eine bisschen finanzielle Religion, kann man sagen, wobei böse Zungen würden das jetzt über katholische Religion wahrscheinlich auch sagen, dass man da halt zum Beten Geld bezahlt, im Grunde. Es sind wirklich Klecke, also es ist weniger als ein Cent teilweise.
Das
ist,
was unsere Esoteriker hier Energieausgleich nennen.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Hier hast du wenigstens einen materiellen Ausgleich, ne? Das, du schmeißt quasi was in den Betautomaten rein. Das Witzige ist, es wirkt so ein bisschen so. Du gehst zu einem dieser Tempel, die stehen ja auch überall irgendwo rum. Das ist auch so, das macht es wiederum so interessant eigentlich, so die japanische Religion mit dem Shintoismus, dass halt zwischendurch irgendwelche Minischreine auch stehen, manchmal auch ein bisschen größere Tempel, irgendwie zwischen all den Hightechs und Gebäuden und so. Und da kannst du halt hingehen, ziehst dann eine Glocke, klatscht die Hände zweimal zusammen, nachdem du Geld reingeschmissen hast. Und das ist auch wirklich so eine Box mit so Rillen drin, wo das Geld dann reinfällt. Das ist dann wirklich so ein bisschen wie ein Gebetsautomat. Und das Coole ist, niemand fühlt sich beleidigt, wenn man das so darstellt oder diese Analogien zieht. Ja? Mhm. Die meisten finden es auch lustig. Das heißt, da herrscht auch eine gewisse Unverkrampftheit
dem gegenüber. Also ich habe noch nie von Shinto-Extremisten oder sowas, also in dieser Form gehört, dass sie der gleich irgendwie Kopf oder Arme abschlagen wollen oder so. Wahrscheinlich, und das weißt du als Religionswissenschaftler sicherlich noch besser, weil du bei den Polytheisten meistens, wenn nicht immer, eine etwas entspanntere Grundhaltung vermutlich hast.
Ja, es gibt die Debatte, ob das sozusagen der Polytheismus etwas näher am Relativismus ist, weil du dir immer deine Gottheit aussuchen kannst. Du kannst die Gottheit des Krieges, du hast aber auch die Gottheit des Handels oder der Liebe und kannst dir sozusagen deinen persönlichen Pantheon sehr leicht selber zusammenbauen. Mhm. Die Gegenposition sagt aber genau, das hat dann zum Beispiel eben auch ermöglicht, dass man dann auch die Römer beispielsweise riesige Imperien aufgebaut haben, versklavt haben, die Kreuzigungsstrafe, ja, Todesstrafe der Kreuzigung, bei der Gelegenheit, ja, Jesus wurde nicht von Juden hingerichtet, die Kreuzigung war eine römische Todesstrafe, das heißt, du hast halt auch keine Leitplanken. Es ist sozusagen, also verstehst du, es ist tatsächlich offener, aber eben in jede Richtung offener.
Ja.
Du kannst sozusagen dann halt auch damit Dinge begründen, dass zum Beispiel was du in monotheistischen Religionen hast, sowohl dann Judentum, Christentum, Islam, das Verbot der Mädchentötung, ja, wo du sagst auch, das Mädchen ist Kind im Bilde Gottes geschaffen oder von Gott geschaffen, würde man im Islam sagen, deswegen darf es nicht getötet werden. Dann hast du häufig in polytheistischen Religionen gibt's halt nicht die eine Autorität, die das sagen kann. Deswegen hast du heute noch in vielen Regionen, die nicht monotheistisch geprägt sind, weniger Mädchen als Jungs, die aufwachsen. Mhm. Es geht also in beide Richtungen, es ist wie immer, aber das ist ja genau unser Job, dass wir sozusagen da drauf gucken. Du hast das toll vorbereitet. Und noch eine letzte Frage von mir. Ist das dann auch so Blutspenden in Japan? Wie wird das dort diskutiert? Ich meine, das wird es ja sicherlich auch geben. Wird das positiv gesehen? Gilt es als lästige Pflicht? Weißt du da was?
Von dem, was ich mitbekommen habe, gibt es da eigentlich keine Debatte zu. Also immerhin, da sind sie wohl recht rational. Also korrigiert mich, schaut nochmal nach. Aber ich habe zu dem Punkt nie eigentlich Negatives gehört, das irgendwie heißt, mein Blut bleibt rein oder ich gebe das niemandem oder ich nehme nicht von diesen und jenen Gruppen, zumal man das, die meisten ja eh nicht kompatibel sind bei Spenden, einige schon, habe ich von der Seite eigentlich nie ein Problem gesehen. Das heißt, nach meiner Wahrnehmung sind die da in der Hinsicht medizinisch rational.
Also, das ist doch mal was. Also Leute, alle da draußen, ob ihr links seid, ob ihr Mitte seid, ob ihr rechts seid, da wollt ihr ja eh ständig Blut geben.
Nur nicht sein eigenes.
Genau, doch, geht Blut spenden. Super, kriegt ein Käsebrötchen dazu und ihr tut was wirklich Gutes. Das ist eine sinnvolle Art, weil es gibt kein jüdisches, christliches, muslimisches, japanisches, indisches, deutsches Blut. Es gibt nur menschliches Blut.
Und vier Blutgruppen.
Und vier Blutgruppen, die kann man kennen. Das ist viel amüsanter als Sternzeichen, sagt aber auch nichts drüber aus. Wir wollen das nächste Mal versuchen, ein ernstes Thema aufzugreifen, wo es jetzt wirklich leider auch Blut fließt, nämlich das Schicksal der kurdischen Menschen, Syrien, Iran, Irak, und hier in Filderstadt ist ja der Oberbürgermeister da hochaktiv, hat das jetzt auch wieder beim Neujahrsempfang zum Thema gehabt. Da überlegen wir, ob wir jetzt eine aktuelle Folge dazu machen, oder?
Fände ich sehr spannend. Also ich wäre sehr gerne dabei und ich meine, ich habe ja auch kurdische Wurzeln. Selbst wenn ich das Glück hatte, muss ich sagen, hier geboren und aufgewachsen zu sein, verfolge ich natürlich trotzdem zumindest peripher mal das, was dort in den Gebieten passiert, die vermeintlich meine Wurzeln auch sind. Und ich finde es klasse, dass das in dem weit entfernten Baden-Württemberg, insbesondere hier in Filderstadt, diskutiert wird und zum Thema gemacht wird. Allein schon deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir das zeitnah hinkriegen würden.
Genau, und ich habe natürlich zu den kurdischen und jesidischen Menschen aufgrund des Sonderkontingents bis heute engen Kontakt und spreche mich ja auch immer wieder dafür aus, dass der Bundestag, was er selber beschlossen hat, mit der Anerkennung des Genozid endlich umsetzt. Da war eigentlich drin, dass man die Menschen nicht abschiebt, wenn sie rechtstreu sind, dass man Familienzusammenführung berücksichtigt und vor allem auch, dass man in der Region selber die Sachen stabilisiert. Die meisten Menschen wollen ja ihre Region gar nicht verlassen, aber wenn sie natürlich verfolgt und angegriffen werden, dann denke ich, kann Europa da mehr tun, als es heute tut. Darüber wollen wir dann auch sprechen. Und ich bin auch gespannt, was der Oberbürgermeister sagt. Wir nehmen auch jemanden noch von der kurdischen Gemeinde dazu und werden trotzdem wieder beginnen mit Hallo, Herr Professor.
Und Hallo, Herr Doktor.
Also Leute, macht's gut und Blut spenden. Blut spenden.
So, ohne Vorwarnung, ohne alles, die Kameras
gehen an. Heute reden wir über Farben.
Genau. Guten Tag, meine Damen und Herren.
I know everything about Connors. Nobody knows.
I'm the greatest podcaster ever. No one's greater.
Er redet gar nicht schlecht.